Ja, danke. Auch von mir ein ganz herzliches Guten Morgen. So viele Gäste, die ich nicht kenne. Gott kennt sie. Monika und Gerd, vielen Dank, dass ihr uns eingeladen habt, mit euch Goldene Hochzeit zu feiern. Ich habe nachgeguckt, ihr seid jetzt seit ungefähr 2007 in dieser Gemeinde und ihr seid eine Stütze. Ihr seid treu, ihr seid eine Ermutigung. Ihr seid großzügig, ihr habt das Herz auf dem rechten Fleck. Und was uns oder auch mir persönlich eine ganz große Freude ist, ist zu sehen, wie sehr ihr euch liebt und wie ihr euch beisteht. Und ihr wollt heute das Eheversprechen erneuern, wieder Ja zueinander sagen, euch zu versprechen, einander treu zu sein. Und wir werden Zeugen sein. Und es ist anders, als wenn ein junges Paar da sitzt und wo alles noch vor sich hat. Ihr habt alles hinter euch, Kinder großgezogen, Enkelkinder aufwachsen sehen, Haus und Hof gehabt, viel gearbeitet, verantwortungsvoll gearbeitet. Ihr seid gereist, habt Oma Else und Opa Fritz gepflegt, habe mich extra an die Namen von Michaela sagen lassen, von denen erzählt er ja manche Story. Dann habt ihr Hunde gehabt, zusammen gelacht und geweint. Krankheit durchgemacht. Und all das, das hat euch nicht auseinandergebracht, sondern nur fester zusammengebracht. Und ihr habt vor Jahren euch für ein Leben mit Gott entschieden. Und ihr seid dabei, immer noch zu lernen und zu vertrauen und euch fest auf das Wort Gottes zu gründen. Und das ist gut so. Ja, sie haben einen Bibelvers ausgesucht, über den ich heute sprechen soll. Das mache ich sehr gerne. Und zwar steht der in 1. Korinther 13, Vers 13. Da steht, nun aber bleibt Glaube, Hoffnung, Liebe. Diese drei, die größte aber von diesen ist die Liebe. Das ist ein toller Vers, der besagt, was zählt, was wirklich zählt, was Gott wirklich wichtig ist. Und das passt ganz hervorragend für eine Hochzeit oder auch für eine goldene Hochzeit. Aber wenn man diese Verse im Zusammenhang liest in der Bibel, dann geht das nicht an ein Ehepaar oder eine Familie, sondern das hat der Apostel Paulus an die Gemeinde in Korinth geschrieben. Also diese Verse gehen an eine Gemeinde und somit ist das auch ganz brandaktuell für uns als Christusgemeinde. Es geht an Gemeinde. Und zwar wurde dieser Vers von Paulus an die Gemeinde in Korinth geschrieben und zwar wird das datiert 53 bis 56 nach Christus. Und zum Hintergrund, Korinth war zu Paulus Zeiten eine der wichtigsten griechischen Städte. Es war eine wohlhabende Stadt. Die Korinther waren stolz auf ihren Intellekt, prahlten mit Reichtum und waren moralisch verdorben. Und in dieser Situation gründete Paulus die Gemeinde zusammen mit Priska und Aquila und hatte ein eigenes Team dabei von Pionieren. Er war 18 Monate dort, es war seine zweite Missionsreise. Diese Gemeinde bestand hauptsächlich aus Heiden. Das waren Griechen, nicht Juden. Die waren vorher in allerhand Religionen verstrickt, die sich nicht auf den lebendigen Gott bezogen haben, sondern falschen Göttern dienten. Und dann ist Paulus weggereist nach Ephesus. Und plötzlich traten da ziemlich viele Probleme in dieser Gemeinde auf. Gab es eine Frau, die hieß Chloe und ihre Hausgenossen sind dann nach Ephesus gereist und haben Paulus gesagt, da läuft so, das läuft so und das läuft auch noch schief. Und zwar gab es in dieser Gemeinde Streitigkeiten, Spaltungen, die haben sich geistlich überschätzt, die Korinther. Da gab es eine Form von Unzucht, die nicht mal die Heiden akzeptieren konnten. Es war anstößig. Sie hatten Rechtsstreitigkeiten miteinander, die sind vor die weltlichen Gerichte damit gegangen. Ein unbrüderliches Verhalten beim Abendmahl. Gleichzeitig waren die Korinther sehr erpicht auf die Gaben des Heiligen Geistes. Und in dieser ganzen Situation stellt Paulus klar, um was es im christlichen Glauben wirklich geht. Was bleibt? Glaube, Hoffnung, Liebe. Und wenn jetzt jemand unter uns sagt, ist für mich kein Wert, Glaube, Hoffnung und Liebe, dann möchte ich mal die Gegensätze herausstellen. Unglauben, Hoffnungslosigkeit und Hass. Das sind die Gegensätze. Und ich glaube, darauf hat keiner Lust. Dieses Glaube, Hoffnung, Liebe ist eigentlich ein Maßstab, an dem alles gemessen wird. Und Neudeutsch würde Paulus schreiben, hey Leute, hört auf zu streiten, das ist doch gar nicht wichtig. Ist doch gar nicht wichtig, wer die beste Gabe hat. Ist doch gar nicht wichtig, welches Amt man hat. Ist doch gar nicht wichtig, wer Recht hat. Glaube, Hoffnung, Liebe zählt. Und das macht Paulus in dem ganzen 1. Korinther 13 klar, das wird das hohe Lied der Liebe genannt. Und ich möchte mal die ersten drei Verse lesen, 1. Korinther 13, Vers 1 bis 3. Wenn ich in den Sprachen der Menschen und der Engel rede, aber keine Liebe habe, so bin ich ein tönendes Erz geworden oder eine schallende Zimbel. Und wenn ich Weissagung habe und alle Geheimnisse und alle Erkenntnis weiß, und wenn ich allen Glaube habe, sodass ich Berge versetze, aber keine Liebe habe, so bin ich nichts. Und wenn ich alle meine Habe zur Speisung der Armen austeile, und wenn ich meinen Leib hingebe, damit ich Ruhm gewinne, aber keine Liebe habe, so nützt es mir nichts. Gnadengaben ohne Liebe sind wertlos, Erkenntnis ohne Liebe ist wertlos und auch Selbstlosigkeit oder Großzügigkeit ohne Liebe ist wertlos. Es nützt nichts. Paulus sagt, ohne Liebe bin ich nichts. Und ich möchte mit euch das Wesen der Liebe angucken, denn Paulus beschreibt das in den nachfolgenden Zeilen sehr schön, was wahre Liebe ist. Ich lese 1. Korinther 13, Vers 4 bis 8a. Die Liebe ist langmütig, die Liebe ist gütig, sie neidet nicht, die Liebe tut nicht groß, sie bläht sich nicht auf. Sie benimmt sich nicht unanständig, sie sucht nicht das Ihre. Sie lässt sich nicht erbittern, sie rechnet Böses nicht zu. Sie freut sich nicht über die Ungerechtigkeit, sondern sie freut sich mit der Wahrheit. Sie erträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles, sie erduldet alles. Die Liebe vergeht niemals. Das ist wahre Liebe. Und jeder von uns hat Begrenzungen, was Liebe angeht. Der eine sagt, meine Familie, klar, aber die Nachbarin da hinten ist nicht mein Fall. Oder der Lehrer in der Schule, der dich ungerecht behandelt hat. Oder die in der Gemeinde, die so viel redet. Oder auch in Vers 5. Ich denke, das schmeckt manch einem nicht. Sie lässt sich nicht erbittern, denn sehr viele Menschen sind sehr verbittert. Und ich möchte mal den Druck daraus nehmen, weil wir alle an unsere Grenzen mit der Liebe stoßen. Das griechische Wort Liebe ist nicht dasselbe Wort wie im Deutschen. Die Liebe, von der hier geschrieben steht, ist nicht die natürliche Liebe, die ein Mensch hat. Einer mehr, einer weniger. Es gibt drei Wörter im Griechischen für Liebe. Ich weiß nicht, wer das weiß. Da gibt es einmal Agape, Philia und Eros. Und in diesem Hohelied der Liebe wird von Agape gesprochen. Agape ist Gottes reine Liebe, die bedingungslose, einseitige und befreiende und auf andere zentrierte Liebe. Agape ist die interessenlose Liebe, die sogar ihre Feinde liebt. Sie kommt von Gott, sie ist Gottes Art. Dann gibt es Philia, da geht es um freundschaftliche Beziehung, die beruht auf beiderseitigem Interesse oder beiderseitigem Vergnügen oder beiderseitiger Anerkennung. Freundesliebe, platt gesagt, ich mag dich, du magst mich, wir haben dieselben Hobbys, lass uns Freunde sein. Und da kann natürlich dann über die Jahre was wachsen. Aber das ist nicht Agape-Liebe. Und dann gibt es noch Eros, diese Form von Liebe geht in die Richtung Verlangen, Begehren, da kommt das Wort Erotik her. Wenn hier von Liebe gesprochen wird, geht es um göttliche Liebe, nicht die natürliche, die ein Mensch so hat. Diese bleibende Liebe vom Korintherbrief ist diese Liebe, die, wo Gott sagt, die ist ausgegossen in die Herzen von den Kindern Gottes, von den Gläubigen. Das heißt, jeder Gläubige hat die potenzielle Möglichkeit, göttlich zu lieben. Und jetzt wollen wir uns mal anschauen, wie die Eigenschaften der Liebe sind. 4a. Die Liebe ist langmütig. Da steht das griechische Wort makrotymeo. Es bedeutet lange aushalten. Lange ertragen, im Gegensatz zu reizbar sein, zum Zorn oder zum Strafen. Es bedeutet Verständnis und Geduld haben gegenüber anderen Menschen. Dann Vers 4b. Die Liebe ist gütig. Das heißt, sie hört nicht auf, freundlich zu sein, ist wohlgesonnen. Da braucht keine Angst vor dir zu haben, wenn du das lebst. Sie neidet nicht. Eine andere Übersetzung sagt, sie ist nicht eifersüchtig. Und Das Gefühl von Eifersucht, das kennt jeder. Wenn man sich was wünscht und der andere bekommt es. Oder Kinder, wenn das eine Kind Geburtstag hat und das, die anderen kriegen eine Kleinigkeit und das Geburtstagskind kriegt sowas Großes, dann guckt man, macht ein langes Gesicht. Und die Liebe ist nicht eifersüchtig. Die Liebe, Agape, tut nicht groß, das heißt, sie gibt nicht an. Sie sieht nicht auf andere stolz herab. Dann sie bläht sich nicht auf, das heißt, mehr Schein als Sein. Übertreiben, sich größer machen, als man ist. Sie benimmt sich nicht unanständig, das heißt, sie benimmt sich taktvoll, zeigt Respekt, blamiert andere nicht. Sie sucht nicht das Ihre, das heißt, ist nicht auf sich selbst bedacht. Wer die Agape-Liebe lebt, ist fähig, die Bedürfnisse anderer höher zu achten als seine eigenen. Sie lässt sich nicht erbittern, das heißt, sich nicht verbittert zurückzuziehen, wenn der andere sich nicht so verhalten hat, wie ich mir das erhofft habe oder wie ich es erwartet habe. Also das ist der ganze Bereich, sich enttäuscht zurückziehen, kennt auch jeder. Weiter, sie rechnet Böses nicht zu. Das heißt, Agape-Liebe führt kein Notizbuch. Wieder nicht gemacht, wieder Versprechen nicht gehalten, wieder meine Bedürfnisse nicht erfüllt. Agape-Liebe kann dem Nächsten Schuld erlassen. Vers 6a, sie freut sich nicht über die Ungerechtigkeit, sondern sie freut sich mit der Wahrheit. Agape-Liebe freut sich nicht, wenn wesensmäßig schlechte Dinge geschehen. Sie freut sich nicht, wenn Lüge durchkommt und ist nicht schadenfroh. Vers 7a, sie erträgt alles. Verfehlungen werden vergeben. Agape-Liebe hält etwas aus, erträgt Andersartigkeit, erträgt Druck, erträgt Leid. Erträgt es, missverstanden zu werden. Sie glaubt alles. Das heißt sicherlich nicht naive Leichtgläubigkeit, sondern sie glaubt trotzdem an den anderen im Vertrauen auf Gottes Stärke, die in dem anderen wirkt. Ist aber keine Blindheit. Weiter, sie hofft alles. Heißt, sie erwartet alles. Sie ist nicht hoffnungslos. Sie hofft mit dem anderen, dass er zurechtkommt, dass er beschenkt wird. Sie hofft für ihre Familie, für ihre Freunde und sogar für ihre Feinde. Weiter, sie erduldet alles, da steht das griechische Wort hypomeno, unter etwas bleiben, aushalten, ausharren. Agape-Liebe flüchtet nicht, schmeißt nicht alles hin, sondern hält aus. Und dann Vers 8a, die Liebe vergeht niemals. Warum nicht? Weil Gott Liebe ist. Dann wollen wir weiter Vers 12 lesen. Denn wir sehen jetzt mittels eines Spiegels undeutlich, dann aber von Angesicht zu Angesicht. Jetzt erkenne ich stückweise, dann aber werde ich erkennen, wie auch ich erkannt worden bin. Der Spiegel des Altertums bestand aus einer blanken Metallscheibe und gab nur ein undeutliches Bild wieder. Also vieles, was die Dinge Gottes, das Wort Gottes, die Bibel und auch das Reich Gottes betrifft, sehen wir undeutlich, unserer jeweiligen Erkenntnis entsprechend. Aber es wird der Moment kommen, dann werden wir Jesus Christus von Angesicht zu Angesicht sehen. Paulus sagt, jetzt erkenne ich stückweise. Und hier wird ein grundsätzliches Problem angesprochen, was wir als Christen oft haben. Wir erkennen oder verstehen oder begreifen nur stückweise. Es passieren Sachen und wir verstehen nicht warum. Und dann fragen wir uns, wieso konnte das passieren oder wieso konnte gerade mir das passieren? Wieso hat Gott das so gemacht? Wieso hat er nicht eingegriffen? Er hätte es doch können und so weiter und so weiter. Manchmal versteht man Dinge erst nach ein Jahr Zeit. Und es wird sogar sein, dass wir Dinge erst verstehen, wenn wir bei ihm sind. Nicht alles wird auf dieser Erde erklärt werden. Dann werde ich erkennen, wie auch ich erkannt worden bin. Ich werde Gottes Absichten verstehen können, dass alles Liebe war. Ich werde verstehen, warum manche Tränen unnütz waren, die ich geweint habe, weil ich mir nicht erklären konnte, dass das jetzt gut sein sollte für mich. Vers 13. Nun aber bleibt Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei. Die größte aber von diesen ist die Liebe. Das bleibt. Glaube, Hoffnung, Liebe. Das größte ist die Liebe. Dann kommt Kapitel 14, 1a. Strebt nach der Liebe. Strebt nach der Liebe. Wisst ihr, was ein Streber ist? Jungs. Borkert-Jungs, ihr wisst das, oder? Ein Streber. der will unbedingt, unbedingt, unbedingt seine Eins haben. Selbst wenn die Mitschüler ihn blöd finden. Unbedingt. Und so sollen wir der Agape-Liebe nachjagen, voll auf unsere Agenda setzen. Und wenn du Christ bist und du glaubst und du hast Jesus dein Leben übergeben und gesagt, du sollst der Herr meines Lebens sein, dann ist diese Liebe vorhanden. Sie ist da. Du kannst sie leben. Du hast die Möglichkeit da zu lieben und darin zu wachsen und immer Christusähnlicher zu werden. Und wenn hier jemand ist und du sagst, ich kann nicht glauben, oder du sagst, ich will nicht glauben im Moment, dann möchte ich dich bitten, dass du einfach mal deine Bibel aus dem Schrank nimmst oder vom Dachboden holst oder dir eine kaufst oder besser gesagt, beschenke dich selbst mit einer Bibel. Egal welche Übersetzung, fang an, da drin zu lesen. Gott lässt sich in seinem Wort finden. Dieses Jahr ist noch jung, erwarte doch einfach, dass in diesem Jahr du Gott hautnah erlebst, so wie viele hier in diesem Raum ihn erlebt haben. Und die unter uns, die Jesus kennen und meinem geliebten Goldbrautpaar, strebt nach der Liebe. Amen.